Deutschlandfunk Kultur Interview.
PISA verheißt selten etwas richtig Gutes für Deutschland. Die internationale Schulstudie über das Jahr 2000 der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat dann 2001 zu einem regelrechten Schock geführt. So schlecht sind die Leistungen der Schülerinnen und Schüler gewesen. Seitdem ist es ein bisschen bergauf gegangen, aber dann auch wieder bergab. Und gerade Mathematik gehört ja jetzt nicht zu den grundsätzlichen Stärken in deutschen Schulen. Darauf aber konzentriert sich PISA in diesem Jahr. Über die möglichen Folgen dieser Studie habe ich mit Ludger Wösmann gesprochen. Der Professor für Volkswirtschaftslehre leitet das Zentrum für Bildungsökonomie am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung der Universität in München. Und ich wollte wissen, was hat Deutschland aus dem PISA-Schock gelernt und was nicht?
Ja, ich glaube, zunächst nach dem PISA-Schock haben wir sehr vieles gelernt und ehrlich gesagt haben wir, glaube ich, vieles davon seitdem wieder vergessen. Wenn wir uns mal anschauen, wie sich die Schülerleistungen in Deutschland seit dem PISA-Schock, also seit etwa 2000, entwickelt haben, dann ist dieser langfristige Verlauf sowas wie ein trauriges Smiley. Es geht erst nach oben und dann wieder nach unten. Also wir haben für die ersten 10 Jahre in Deutschland stetig uns in den Leistungen verbessert. Und zwar in allen drei Fächern, in Mathematik, in den Lesekompetenzen, in den Naturwissenschaften. Und dann so irgendwann Anfang der 2010er Jahre hat sich das umgedreht. Und seitdem haben wir einen Abstieg gesehen. Was hatten wir gelernt? Ich glaube, was wir sozusagen im abstraktesten gelernt haben, ist, wie wichtig es ist, dass die Kinder und Jugendlichen wirklich diese Basiskompetenzen vernünftig erlernen, weil das so wichtig ist fürs ganze weitere Leben. Und das hat dann dazu geführt, dass alle gesagt haben, als allererstes müssen die Schulen mal quasi ihren Job machen, ihre Hausaufgaben machen und diese Basiskompetenzen vermitteln. Und über alles andere kann man dann danach nachdenken.
Die Studie ist ja wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben worden. Welche Folgen aus den Schulschließungen sehen Sie bereits jetzt?
Die Studien, die wir jetzt für Deutschland zum Beispiel von Viertklässlern haben, da sehen wir, dass die Viertklässler jetzt nach der Pandemie zwischen einem Viertel und einem halben Schuljahr hinter dem hinterherhinken, was die Viertklässler vor 5 Jahren hatten. Und genauso haben wir es jetzt kürzlich gesehen unter den Neunklässlern, Deutschkompetenzen, die wir zwischen dann 2015 und 2022 vergleichen konnten. Und da liegen die Neunklässler jetzt auf einem Niveau, was irgendwo vor 7 Jahren zwischen Siebt- und Achtklässlern liegt, also irgendwo bei 1 bis 2 Schuljahren dahinter. Das heißt, wir haben insgesamt jetzt in dieser Corona-Zeit nochmal wahnsinnig viel mehr verloren und wir haben es komplett versäumt, zu versuchen, das wieder aufzuholen.
Lässt sich das konkret beziffern? Also wie sich eine gute Bildung, ein guter Schulabschluss auf das Lebenseinkommen eines Menschen auswirkt?
Ja, man kann das zumindest ein Stück weit überschlagen. Es gibt da schon sehr viel Forschung dazu, sowohl was das Lebenseinkommen, die Chancen des Einzelnen betrifft und auch was das für die Volkswirtschaft insgesamt betrifft. Also was für den Einzelnen kann man so in etwa sagen, ein Schuljahr entspricht zu Pi mal Daumen zwischen 8 und 10% Erwerbseinkunft.
Wenn in wir jetzt Euro?
Das können Sie für jeden Einzelnen sozusagen selber überlegen, was ist Ihr Erwerbseinkommen, was verdienen Sie pro Monat, pro Jahr und dann können Sie die 8 bis 10% abziehen. Oder draufschlagen, je
nachdem, ob sie mehr, ja,
weniger lernen. Genau. Das sind schon Größenordnungen, wenn wir jetzt insgesamt sehen, was wir an Kompetenzen in den letzten Jahren anscheinend verloren haben, was langfristig ökonomisch richtig sichtbar sein wird für die Betroffenen. Wenn wir es versuchen, in Euro auszurechnen, zum Beispiel dann auch auf die Volkswirtschaft insgesamt gehen. Und da muss man sich allerdings bewusst machen, dass natürlich das Sachen sind, die dann sehr langfristig wirken. Aber da gibt es auch Berechnungen zu, die sehr deutlich zeigen, dass eigentlich langfristig dann die Bildungsleistung der Bevölkerung der wohl wichtigste Bestimmungsfaktor des langfristigen Wirtschaftswachstums des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf sind. Und wenn wir da zum Beispiel das quantifizieren wollen, dann ist das, wenn die Bildungsleistungen in Deutschland sich um 25 PISA-Punkte steigern würden, dann ist das langfristig gerechnet. Und da denken wir jetzt wirklich bis ans Ende des Jahrhunderts, also Lebenszeit eines heute geborenen Kindes. Bei einer Verbesserung um 25 PISA-Punkte können wir mit rund 14 Billionen Euro an zusätzlichem Bruttoinlandsprodukt über den Zeitraum rechnen. Oder andersrum, bei Leistungsverlusten eben entsprechende Verluste am Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, diese 25 Punkte, das ist zum Beispiel das, was Deutschland es geschafft hat, so im ersten Jahrzehnt nach dem PISA-Schock dazu zu gewinnen. Und das wird uns eben insgesamt langfristig zugutekommen. Nur haben wir eben mehr als die Hälfte davon schon vor Corona wieder verloren gehabt. Und es ist jetzt zu befürchten, dass wir im Zweifelsfall sogar hinter das Niveau des PISA-Schocks zurückfallen. Und dann hätten wir dementsprechend halt genau die gleichen Verluste wieder.
Was muss denn Ihrer Meinung nach geschehen, damit die Leistungen von deutschen Kindern und Jugendlichen in der Schule wieder steigen?
Ja, ich glaube, das Erste und Wichtigste ist vielleicht dieses Allgemeine, dass ein neuer PISA-Schock durchs Land gehen muss. Wir brauchen wieder einen Ruck, der dazu führt, dass wir vollen Fokus darauf bringen, was wirklich an schulischen Ergebnissen hinten rauskommt. Das gilt für die Gesellschaft insgesamt. Wir müssen da vollen Fokus auf die Lernergebnisse legen und dringend wieder einfordern und auch sicherstellen, dass alle Kinder und Jugendliche hierzulande die benötigten Basiskompetenzen vermittelt bekommen. Das bedeutet dann eben, dass eben wie bei der Politik, bei der Bildungsverwaltung, in den Schulen, aber auch in den Familien eben diese schulischen Ergebnisse oberste Priorität bekommen müssen. Ich glaube, ohne das werden wir es nicht schaffen.
Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass das gelingt angesichts eines großen Haushaltslochs und angesichts der vielen und weltweiten Krisen?
Ehrlich gesagt ist meine Hoffnung nicht extrem hoch. Es ist vielleicht nicht mal so sehr damit zu tun, mit den Haushaltslöchern, weil wir insgesamt sehen, dass es eben gerade nicht in erster Linie daran hängt, wie viel Geld ausgegeben wird, sondern eben, ob das entsprechend mit richtigem Ziel eingesetzt wird. Zum Beispiel die Lehrergehälter in Deutschland sind insgesamt recht gut.
Was schlagen Sie denn da vor?
Ein Teilaspekt, der sicherlich nicht unwichtig dabei ist, ist, dass man eben tatsächlich regelmäßig überhaupt erstmal sieht und schaut, wo stehen wir eigentlich in diesem Bereich, denn nur dann können wir uns ja verbessern. Und wenn wir auch wirklich wissen, an welchen Schulen, bei welchen Kindern und Jugendlichen sind besonders große Herausforderungen dabei. Und darum denke ich, wäre es wichtig, dass wir in Deutschland dahin kommen, dass wir eben nicht nur alle 5, 6, 7 Jahre vergleichbare Tests haben, sondern jährlich. Und dann bekämen wir auch politischen gewissen Druck dahin, dass dort, wo es nicht gut geht, eben die Wählerschaft Verbesserungen einfordert. Das ist ganz interessant. Sowas hat man eigentlich bei dem ersten PISA-Schock auch gesehen, weil damals hatten wir noch Bundesländervergleiche der PISA-Ergebnisse. Das gibt es seitdem leider nicht mehr. Und das hat eben dazu geführt, dass gerade da, wo die Leistungen besonders schlecht waren, das ein riesengroßes Thema war. Und spannend ist, dass es wenig gesehen worden, dass sich die schlechtesten Bundesländer am meisten verbessert haben. Die haben die Hälfte des Rückstands zu den besten Bundesländern aufgeholt. Wenn man richtig hingeschaut hat, ist da ganz viel passiert. Gerade in den schwächeren Bundesländern. Was eigentlich darauf hindeutet, dass solche Transparenz schon dazu führt, dass insgesamt das zu Verbesserungen kommen kann.
PISA ante portas. Vor der Veröffentlichung der neuen internationalen Bildungsstudie habe ich mit dem Volkswirtschaftler Ludger Wissmann gesprochen und das Interview haben wir aufgezeichnet.